Nun kommen wir zu den Punkten 20 und 21. Rückkehr aus Ober- und aus Unterägypten. Ich kehre zurück zu Jesaja 11, 11 bis 12. Da haben wir gesehen, in der Endzeit wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um sein Volk zu befreien. Zum zweiten Mal. Das erste Mal war damals unter Mose, um 1606 vor Christus, als der Auszug der Israeliten aus Ägypten stattgefunden hatte. Nun, die Propheten haben gesagt, in der Endzeit wird Gott wieder seine Hand ausstrecken und sein Volk befreien, aber aus allen möglichen Ländern der Welt, aber auch aus Ägypten. Wir haben gesehen, bereits aus dem Nord- und Südirak. Jetzt kommt hier das Detail aus Mizraim und aus Patros. Der geografische Begriff Patros im hebräischen Text entspricht dem ägyptischen Wort Peteres, das so viel wie das Südland bedeutet in der Sprache der Hieroglyphen. Es bezeichnet das Gebiet Oberägyptens. Mit anderen Worten gesagt, das Niltal, das sich in Nord-Süd-Richtung zwischen Kairo und Assuan erstreckt. Hebräisch Mizraim ist die im Hebräischen übliche Bezeichnung für Ägypten. Aber besonders für Unterägypten. Wenn die Wörter Mizraim und Patros als Paare im Text vorkommen, so wie im oben zitierten Jesaja-Text, bezeichnen Mizraim insbesondere unter Ägypten. Jesaja 11,1 besagt da hier ganz eindeutig, dass Juden sowohl aus Ober- als auch aus Unterägypten nach Israel auswandern sollten in der Endzeit. Nun, wie hat sich das erfüllt? Das sind Geschichten, die eben im Allgemeinen gar nicht bekannt sind. Aber es ist Zeitgeschichte. Die meisten der etwa 80.000 Juden, die um 1948 noch in Ägypten lebten, hatten ihren Wohnsitz in Kairo und Alexandria. Nennenswert sind zudem die folgenden kleinen Ortschaften, wo die jüdische Einwohnerschaft im 20. Jahrhundert blühende Gemeinschaften bildeten. In Unterägypten war das Damanhur, Damietta, Bor Said, Mansura, Sifta, Benha, Mohala, Kubra und Tanta. Es war für mich ein Problem, als ich diese Dinge untersucht habe. Es ist sehr einfach auszumachen, wo Juden lebten in Unterägypten. Aber Oberägypten? Gab es da wirklich Juden? Das war ein bisschen schwierig. Aber für mich war klar, die Bibel sagt voraus, aus Ober- und aus Unterägypten kehren sie zurück. Und weitere Nachforschungen haben dann gezeigt, tatsächlich gab es jüdische Gemeinschaft im 20. Jahrhundert in Fayum, Beni Suef, Minya, Assuan und Kena. Und so hat sich der Bibeltext exakt erfüllt. Als ab 1948 praktisch alle ägyptischen Juden das Land der Pharaonen verließen. Sie ließen sowohl Mizraim, Unterägypten, als auch Patros, Oberägypten, hinter sich. In der Folge der Gründung des modernen Staates Israel, 14. Mai 1948, kam es im Land am Nil zu furchtbaren Judenverfolgungen mit Massenabschlachtungen, Internierungen, Vertreibungen und schlimmen Demütigungen. Dies alles führte zu einem modernen Exodus aus Ägypten. Heute gibt es nur noch einige Dutzend Juden in Ägypten. Sie sehen, ganz ähnlich wie im Irak. Die jüdische Gemeinschaft ist gegangen. Beziehungsweise gegangen worden, ja. Heute gibt es noch einige Dutzend Juden in Ägypten. Und zur Hauptsache handelt es sich auch da um alte Menschen. Sie werden bald aussterben, sodass es bald gar keine Juden mehr in Ägypten geben wird. Jesaja nahm um 700 vor Christus auf diese Dinge Bezug und sagte im Blick auf die messianische Zeit, da dass Gott dir einst seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken werde, um sein Volk aus Ägypten zu befreien. Also, nicht nur aus Ägypten, aber eben auch aus Ägypten. Ein Teil dieser 80.000 Juden fand Zuflucht in verschiedenen Ländern wie Brasilien, Argentinien, Frankreich und USA. Das Land, das die meisten ägyptischen Juden, Zehntausende von ihnen aufnahm, war Israel. Sie haben gesehen bei der Darstellung der Rückkehr, wie die Wadi-Bäche im Negev, da sehen Sie kleine Zuflüsschen, die fließen zuerst in andere Zuflüsschen und aus diesen anderen Zuflüssen kommen sie dann letztendlich zurück in den Hauptzufluss. Und so ist es auch im 20. Jahrhundert zu beobachten, da fliehen Juden aus einem Land, gehen aber noch nicht ins Land Israel, sondern sie gehen zum Beispiel nach Amerika und erst später aus Amerika kehren sie dann zurück ins Land Israel. Und es gibt russische Juden gegeben, die sind nicht direkt nach Israel gegangen, sondern die sind zuerst nach Deutschland gekommen. Und so ist es genau diese Art der Rückkehr, wie sie die Bibel beschreibt. 22. Punkt, Rückkehr aus dem Iran. Ja, in Jesaja 11, Vers 11 haben wir eben auch gelesen, nicht nur aus Mitzrayim und Patros, aus Assyrien und Shinear, sondern auch aus Elam. Als Ländername bezeichnet Elam das große Gebiet eines altorientalischen Reiches im Südwesten des heutigen Iran. Es lag nördlich des Persischen Golfes und östlich des Tigris. Susa, die einstige Hauptstadt und Winterresidenz der Könige im Persischen Weltreich, zur Zeit von Daniel, 6. Jahrhundert vor Christus, lag in Elam. Bei der Voraussage in Jesaja 21, 2 über die Eroberung Babyloniens, das ist also eine Prophetie, die sich bereits erfüllt hat, Eroberung durch die Meder und Perser, steht der Name Elam für die Perser. Und dieses Jesaja 21, 2 hatte sich im Jahr 539 vor Christus erfüllt. Damit will ich einfach zeigen, Elam ist in der Bibel ein biblischer Name für Persien oder Iran. Jetzt wird also klar, in Jesaja 11 wird die Rückkehr persischer Juden geweissagt. In den Jahren 1948 bis 1978 verließen 70.000 Juden den Iran, Persien. In der Folge der islamischen Revolution von 1979, das war ein ganz wichtiger Moment, seither spricht man übrigens von islamischem Fundamentalismus. Den Ausdruck gab es vorher noch nicht. In der Folge der islamischen Revolution von 1979 flohen Zehntausende von Juden unter dramatischen Umständen aus dem Iran. Allein innerhalb der ersten Monate verließen 20.000 Juden den Iran. Ab 1948 verließen ca. 125.000 Juden den Iran, um in den USA oder Israel Zuflucht zu suchen. Insgesamt emigrierten im 20. Jahrhundert etwa 80.000 Juden aus dem Iran, um im Land Israel endgültig ihre neue Heimat zu finden. Nun kommt Punkt 23, Rückkehr aus Syrien. Ich bleibe immer noch bei Jesaja 11. Es ist so reich an Details, denn hier wird auch gesagt, sie werden zurückkehren aus Hamat. Nun, der normale Bibelleser liest einfach Hamat und geht nicht weiter. Aber es wäre dann wichtig, man muss Bibellexikas, Kommentare zur Hilfe nehmen und Wörterbücher, um herauszufinden, was bedeuten diese Ausdrücke. Und so kommt man weiter. Hamat bezeichnet sowohl die heutige Stadt Hama am Orontes, als auch das einst von dieser Stadt beherrschte Land in Nordsyrien, im weit gefassten Umkreis um diese Stadt. Da also der Name Hamat in Jesaja 11,11 zusammen mit einer Reihe von Ländern und nicht Städten genannt wird, erkennen wir, dass in diesem Kontext der Prophet mit Hamat das Land und nicht die Stadt gemeint hat. Wir können also sagen, das ist unser Punkt 23, in Jesaja 11,11 wurde die endzeitliche Heimkehr der syrischen Juden angekündigt. In den Jahren 1948 bis 1964 kehrten insgesamt 26.000 Juden aus Syrien nach Israel zurück. Und zwar eben nicht, weil sie dachten, so, jetzt wollen wir mal die Prophetie erfüllen, sondern wegen dieser Verfolgungen als Konsequenz der Staatsgründung Israels. Das kann eben gesagt werden für die meisten Juden aus anderen Ländern. Nicht, weil sie die Prophetie erfüllen wollten, sondern weil sie verfolgt, wirklich gejagt wurden. Ins Land der Väter gingen sie dahin. Jetzt komme ich zu Punkt 24, Rückkehr aus dem Sudan und aus Äthiopien. Wieder Jesaja 11,11 sagt weiter aus, sie werden kommen aus Kusch. Was ist Kusch? Nun, es lohnt sich, die Bibel zu studieren. Die Bibel ist kein Roman. Sie ist auch nicht romanähnlich. Sie muss ganz anders gelesen werden. Die Bibel muss studiert werden. Der geografische Name Kusch bezeichnet das Gebiet südlich von Ägypten, und zwar insbesondere das heute als Sudan bezeichnete Land. Aber im weiter gefassten Sinn ebenso Äthiopien. Ja, und was ist dazu zu sagen? Nicht weniger spektakulär als was wir bisher gesehen haben, war die Rückkehr tausender Juden aus Äthiopien und aus dem Sudan. Die äthiopischen Juden erlebten im 20. Jahrhundert grauenhafte Verfolgungen und Unterdrückungen. Von 1980 bis 1982 wurden zur Beendigung dieses Schicksals etwa 2500 äthiopische Juden in geheimen Operationen nach Israel ausgeflogen. Unter sehr gefährlichen Umständen wanderte eine große Anzahl Juden aus Äthiopien zu Fuß über die Grenze nach Sudan. Am 21. November 1981 begann die Operation Moses, die ich auch schon erwähnt habe. Sie endete am 5. Januar 1985. Jüdische Flüchtlinge wurden mit Bussen aus den sudanesischen Flüchtlingslagern zu einem Militärflughafen in der Nähe von Khartoum gebracht. In einer streng geheimen Aktion wurden so 8000 Juden aus dem Sudan ausgeflogen. Durch Indiskretionen wurde die Aktion in den Medien bekannt. Das ist oft etwas sehr Schlechtes. Dies führte zu einem vorzeitigen Abbruch des Unternehmens. Die arabische Welt reagierte mit Empörung auf das Bekanntwerden dieser Evakuierung. Die arabische Liga verurteilte sie als einen, Zitat, Akt der Piraterie und rassischen Diskriminierung. Trotz dieses Widerstandes aus der islamischen Welt verhandelte die USA geheim mit Khartoum, also mit Sudan, um die weiteren äthiopischen Juden aus dem Sudan herauszuholen. Mit einer neuen Rettungsaktion, die den Codenamen Operation Saba trug, wurden in der Nacht vom 28. auf den 29. Mai 1985 mit 6 Turboprop-Maschinen vom Typ 130C, behalten Sie das im Kopf, ich komme auf diese Maschinen nochmals zurück, des US-Luftwaffenstützpunktes bei Frankfurt circa 1000 Juden aus dem Sudan ins gelobte Land überführt. 1991 übernahmen eritreische und tigrinische Rebellen die Kontrolle von Addis Abeba. Der damalige Herrscher Mengistu Haile Mariam musste fliehen. In dieser Situation begann am 24. Mai die Operation Salomon. Innerhalb von 36 Stunden flogen 36 Hercules C-130S-Maschinen der El Al mehr als 14.000 äthiopische Juden aus. Um die Kapazität der Flugzeuge voll auszunutzen, waren zuvor die Sitze aus ihnen entfernt worden. Zeitweise waren bis 28 Flugzeuge gleichzeitig in der Luft. Die Flugroute verlief so, dass kein einziges arabisches Land überflogen wurde. Wir kommen zu Punkt 25. Rückkehr aus Jemen, Aden, Djibouti und Eritrea. Ich lese aus Psalm 107, die ersten drei Verse. Dieser Psalm ist ein prophetischer Psalm, der die ganze Geschichte Israels in der Übersicht von der Zeit des Auszugs aus Ägypten und der Wüstenwanderung bis zum Kommen des messianischen Herrschers beschrieben. Nun, bevor diese verschiedenen Stationen der Geschichte Israels prägnant dargestellt werden in diesem Psalm, haben wir so ein Loblied, das gesungen wird, wenn einmal der herrschende Messias da sein wird. Ja, wollen Sie wissen, was man einmal singen wird? Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen und von Norden und vom Roten Meer. Ganz eigenartig, diese Himmelsrichtungsangaben. Osten, Westen, Norden ist alles klar. Aber dann wird gesprochen vom Meer, ganz wörtlich. Es gibt Bibelübersetzungen, die haben das an sich korrekt gleich wiedergegeben mit Süden. Ja, es ist natürlich das Südmeer gemeint. Israel hat nämlich ein Ostmeer, das ist das Mittelmeer, das Tote Meer, ein Westmeer, das Mittelmeer, und ein Südmeer, das ist das Rote Meer. Sie sollen kommen vom Roten Meer. Nun sehen Sie, wenn ich jetzt spreche über die Rückkehr aus Jemen, Aden, Djibouti und Eritrea, das sind alles Anrainer des Roten Meeres. Sie kommen aus den Ländern von Osten, von Westen, von Norden und aus den Ländern vom Roten Meer. In den Jahren 1881 bis 1914, das habe ich schon erwähnt, wanderten weit mehr als 1000 jemenitische Juden nach damals Palästina, wie man das Land Israel nannte in der Zeit. Noch heute kann man im Stadtteil Silwan in Ostjerusalem die Felslöcher sehen, in denen unter primitivsten und erbärmlichsten Umständen jemenitische Juden zur Zeit der ersten Aliyah hausten, in ehemaligen Gräbern. Für sie galt offensichtlich Hauptsache zurück im Land der Verheißung, auch wenn man in einem antiken Grab wohnen muss. Nach der Gründung des Staates Israel brach eine Verfolgung gegen die Juden in Jemen aus. Durch eine streng geheime Operation wurden zwischen Juni 1949 und September 1950 nahezu die gesamte jüdische Gemeinde Jemens, bestehend damals aus etwa 49.000 Personen, mit 378 Flügen ins Land ihrer Vorväter heimgebracht. Da haben Juden das Flugzeug betreten, die haben zum ersten Mal in ihrem Leben ein Flugzeug gesehen. Zudem wurden damals auch noch etwa 6.500 Juden aus Aden nach Israel geflogen. Sogar ca. 500 Juden aus Djibouti und aus Eritrea wurden bei dieser Operation nach Israel gebracht. Die sensationelle Rettung wurde mit Hilfe von amerikanischen und britischen Transportflugzeugen durchgeführt. Es fällt auf, alle diese Staaten, Jemen, Aden, Djibouti, Eritrea, sind Anrainer des Roten Meeres. So erfüllte sich Psalm 107, Vers 3. 26. Punkt. Rückkehr aus Europa. Ich bleibe immer noch bei Jesaja 11. Wir sehen, die Bibel hat wirklich Tiefe. Da steht nämlich nicht nur, sie kommen aus Mitzrayim, Patros, Kusch, Elam, Shinia und so weiter, sondern auch aus den Inseln des Meeres. Und da ist nun ein Hebräischstudium sehr nützlich. Bei dem hebräischen Wort Iyim, das im Text von Jesaja 11,11 mit Inseln übersetzt worden ist, handelt es sich um einen überaus interessanten geografischen Begriff. Er bezeichnet im Bibelhebräischen insbesondere die Inseln und Küstenländer des Mittelmeeres, auf der europäischen Seite von Kleinasien bis nach Spanien. Sie können das nachlesen bei Keil und Delitzsch, Das waren im 19. Jahrhundert zwei der größten Spezialisten für Hebräisch. Beides Deutsche, deutsche Gelehrte. Kain und Delitzsch haben eine große Kommentarreihe zum ganzen Alten Testament verfasst. Kommentar zum Alten Testament, Band 1, Seite 134. Und da erklären sie dieses schwierige Wort Iyim. Sie sehen, es gibt auf Deutsch gar kein Wort, das wirklich diesem Ausdruck entsprechen würde. Denn es bezeichnet Inseln und Festland, aber nicht irgendwo, sondern ganz speziell eben Inseln im Mittelmeer, und zwar auf der europäischen Seite, und zudem eben das Festland, das Kontinentalland von Kleinasien bis Spanien. Mit anderen Worten, das ist, Iyim ist eigentlich ein ganz bedeutender Ausdruck im Alten Testament zur Bezeichnung Europas. Nun, wir haben gesehen, bei der fünften Aliyah, 1932 bis 38, nach Hitlers Machtergreifung kamen eine 250.000 Juden vor allem aus Deutschland. Die kamen sie aus den Iyim. In der Aliyah B, das ist die illegale Einwanderung, wie Sie jetzt wissen, kamen Tausende aus Europa. 1948 bis 64 kamen 104.000 aus Polen. Aus der Tschechoslowakei 40.000, aus Rumänien 119.000, aus Bulgarien 37.000, Ungarn 14.000, Jugoslawien 8.000, Österreich 3.000, Deutschland 9.000, aus der Schweiz 400. Ja, die Schweiz hat natürlich nie so viele Juden gehabt wie Deutschland. Italien 1500, Frankreich 4000, England 2000, Belgien 1000, Holland 1000, Schweden 400, Spanien 400. Und wenn man es genau nimmt, bezeichnet ja Iyim das Festland von der Türkei bis nach Spanien. Aus der Türkei kamen 37.000 Juden. Punkt 27. Rückkehr aus Südafrika. In Jesaja 43,5 steht, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her werde ich deinen Samen oder deine Nachkommenschaft bringen. Und vom Niedergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus. Und zum Süden, halte nicht zurück. Bringe meine Söhne von fern her und meine Töchter vom Ende der Erde. Nun gehen Sie mal von Israel runter in den Süden. Nicht einfach bis zu den Roten Meer an Rainer, ja, bis Djibouti und Jemen, sondern bis runter, dann kommen sie nach Südafrika. Da sind wir wirklich am Ende der Erde, denn die Antarktis ist kein besiedeltes Land. Ja, und tatsächlich im 20. Jahrhundert sind sie auch aus Südafrika gekommen. Jeder Punkt hat sich so eindrücklich und nachweislich erfüllt. 28. Punkt, Rückkehr aus Amerika. Nun, ich habe ja schon früher im Vortrag darauf hingewiesen, Jesaja 43 werden eigentlich alle vier Himmelsrichtungen erwähnt. Aber es geht ganz speziell um die Extreme der Himmelsrichtungen. Nun, wenn wir gesehen haben, beim Süden ist wirklich das Ende der Welt gemeint, und da kommen wir nach Südafrika, dann sollten wir eigentlich auch den Westen so sehen. Und vom Niedergang werde ich dich sammeln. Und tatsächlich. Ab 1948 sind 110.000 Juden aus Nordamerika, das ist wirklich das westlichste von Israel aus gesehen, eingewandert. 29. Punkt, Rückkehr aus China. Nun, wir haben ja bereits gesehen, aus allen Extremen, aus allen vier Himmelsrichtungen sollen sie kommen. Da ist eigentlich China beim Sonnenaufgang bei der Himmelsrichtung schon eingeschlossen. Aber Jesaja 49,12 ist dann noch ein bisschen konkreter. Da steht, siehe, diese werden von Ferne kommen. Wir haben schon gesehen früher, das ist die Südrichtung. Und siehe, diese von Norden. Ja, so ergänzen sich diese beiden Verszeilen im poetischen Text der Bibel. Und von Westen. Und diese aus dem Land der Sinim. Wo ist das Land der Sinim? Ihm ist im Hebräischen die Mehrzahlform, ja? Also das sind die Leute aus Sin. Nun, Juden gibt es in China spätestens seit dem frühen Mittelalter, 7. Jahrhundert. Aber es gibt Spuren sogar bis in wohl vorchristliche Zeit zurück. Es gibt also eine Geschichte der chinesischen Juden, die allerdings sehr, sehr wenig bekannt ist. Aber in den vergangenen Jahren hat man hier die Forschung intensiviert. Wegen der Oktoberrevolution 1917 und wegen der Machtergreifung der Nazi sind Zehntausende von Juden aus Europa nach China geflüchtet. Und dann mit der Staatsgründung Israels war der Weg offen für diejenigen, die aus dem Land der Sinim zurückkehren wollten nach Israel. Das ist geschehen und so hat sich das ganz eindrücklich erfüllt. Die Rückkehr aus dem Land der Sinim. Hier übrigens sehen Sie zwei Bilder, interessante Bilder in Bezug auf die Geschichte der Juden in China. Links sehen Sie einen gewissen David Sassoon. Das war ein chinesischer Jude um 1792 bis 1864. Und dann auf dem rechten Bild sehen Sie Juden in Kaifeng, fotografiert um 1907. Das ist auch eine jüdische Gemeinschaft, die eine sehr, sehr alte Geschichte hat. Und wirklich, sie sind gekommen von den Extremen, also nicht einfach nur so aus Westchina, sondern sie sind wirklich gekommen aus dem fernsten Osten, Shanghai und so weiter. Franz Delitzsch, dieser große, einer der größten Hebräischgelehrten des 19. Jahrhunderts, schreibt in seinem Jesaja-Kommentar, den er eben mit Keil zusammen herausgegeben hat, auf Seite 487, dass man eben das Land der Sinim als das Land der Sinesen auffassen kann. Und so bringt er diese Übersetzung Sinim, das Land der Sinesen, China. Warum sind diese Juden dann eigentlich zurückgekehrt? Nicht nur einfach, weil der Staat Israel gegründet wurde 1948, sondern wegen der kommunistischen Revolutionen ab 1949 sind die meisten chinesischen Juden wieder geflüchtet, zurück in den Westen und nach Israel. Ja, wir sind bald am Ende. Punkt 30, mit dem Schiff nach Hause. Ich habe ja schon bereits darauf hingewiesen, wie Schiffe bei der Rückkehr der Juden im 20. Jahrhundert eine ganz große Rolle gespielt haben. Im Psalm 107, in diesem Psalm, der so eine Übersicht gibt über die Geschichte Israels, heißt es in Vers 29, wo man in die Endzeit kommt, er verwandelt den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen. Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen und er führt sie in den ersehnten Hafen. Mögen sie den Herrn preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern und ihn erheben in der Versammlung des Volkes, das ist die Knesset, und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Ja, der große Hafen, der die Juden empfing in Israel, war der Hafen in Haifa am Mittelmeer, den Sie hier sehen. Und nun Punkt 31, Flug ins gelobte Land. Wir haben gesehen, dass auch Flugzeuge eine sehr wichtige Rolle gespielt haben. Unter anderem eben diese Herkules C-130 Maschine, die Sie immer noch im Gedächtnis haben, ja? In Jesaja 60, Vers 8 steht, wer sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen? Eine ganz eigenartige Stelle, nicht wahr? Und es ist so, im Mittelalter, zum Beispiel sind falsche Messias im Judentum aufgetreten. Eigentlich in dieser ganzen Zwischenzeit, seit dem ersten Kommen von Jesus Christus bis heute, sind über 50 falsche Messias im Judentum aufgetreten. die zum Teil große Teile des Judentums verführt haben, wie zum Beispiel Bar Kochba oder Shabbatai Zvi. Und da gab es zum Beispiel im Mittelalter solche Verführer, die sagten, ich bin der Messias. Und sie haben ihnen dann gesagt, ich werde jetzt dafür sorgen, dass ihr alle ins verheißene Land zurückfliegen könnt. Zum Beispiel aus Aserbaidschan. Und die Juden haben sich gefreut, natürlich, weil sie Jesaja 60 kannten. In der Endzeit, wenn der Messias kommt, werden wir heimfliegen. Und das war alles Betrug. Jesus Christus hat ja in Matthäus 24 gewarnt, dass viele Verführer kommen werden, die werden sagen, ich bin's, ich bin der Christus. Und tatsächlich, durch all die Jahrhunderte sind über 50 falsche Messias gekommen, bis ins 20. Jahrhundert. Aber nun sind wir wirklich in der Endzeit, wo sich 150 Prophezeiungen über Endzeit erfüllt haben. Das hat es eben nie gegeben früher. Das ist einmalig. Und in dieser Zeit sind sie wirklich heimgeflogen. Wir sind diese, die wie eine Wolke geflogen kommen und gleich Tauben zu ihren Schlägen zurück in ihre Heimat, ja? Wir sehen, die Endzeit ist eine Periode von bereits 125 Jahren. Wir haben jetzt 31 Punkte zusammen angeschaut aus diesen 150. Aber sie machen uns deutlich, Jesus Christus kommt bald. Ihr kommt als Richter der Welt, nicht mehr als Heiland der Welt. Und das ist für uns Menschen eigentlich eine Katastrophe. Nicht wahr? Als der Herr Jesus kam vor 2000 Jahren, das war für Menschen, die sahen, ich bin vor Gott schuldig, keine Katastrophe. Denn er hat ihnen Vergebung angeboten. Er hat mit Menschen gesprochen, die Ehebruch getrieben haben, die ihre Familie kaputt gemacht haben. Er hat mit Menschen, die wirtschaftlich andere gemein betrogen haben, gesprochen und hat ihnen gezeigt, wie sie Vergebung haben können. Er hat gezeigt, wenn wir unsere Schuld Gott reuig im Gebet bekennen und dann an den Herrn Jesus Christus glauben, der für unsere Sünden gestorben ist, der Gerechte für uns die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen, dann wird wirklich die Schuld unseres Lebens ausgelöscht. Und dann müssen wir Gott nicht mehr fürchten. Aber Gott ist zu fürchten, natürlich. Übrigens im Neuen Testament steht, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich war in der Nazi-Zeit, haben wir gesagt, ja, der Gott im Alten Testament, das ist ein böser Gott, und der Gott im Neuen Testament, das ist ein lieber Gott. Ja, aber dieser mutige Pfarrer Wilhelm Busch, der in der Nazi-Zeit sehr mutig mit dem Evangelium in die Öffentlichkeit getreten ist, der hat einem solchen Gesprächspartner gesagt, jetzt hören Sie mal zu. Ich zitiere Ihnen einen Bibelvers. Dann hat er gesagt, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich zu mir gezogen. Ja, sehen Sie, das ist das Neue Testament. Nein, das ist das Alte Testament, Jeremia 31. Und jetzt hören Sie, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, das ist nun Altes Testament. Nein, das ist Neues Testament, Hebräer 10. Der Gott des Alten Testaments und der Gott des Neuen Testaments ist derselbe Gott. Aber dieser Gott ist ein Gott der Liebe, aber ist gleichzeitig auch der Gott der Gerechtigkeit. Und darum ist er gekommen, das erste Mal als der Retter und das zweite Mal wird er kommen als der Richter. Das ist kein Widerspruch. Aber wir leben gerade noch in der Zwischenzeit. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, Vergebung unserer Schuld zu bekommen. Und wir wissen den Weg. Und wer so Frieden mit Gott hat, weiß, ich muss Gott nie fürchten. Und wenn der Richter kommen wird, ich fürchte mich nicht vor dem Richter. Ich sage das für mich persönlich. Ich habe keine Angst vor dem Richter, weil ich weiß, der Richter ist mein Erlöser. Er hat alle meine persönliche Schuld am Kreuz getragen und ausgelöscht. Das ist eine wunderbare Botschaft der Befreiung. Und warum haben wir heute diese Prophezeiungen miteinander angeschaut? Weil wir alle so gerne israelische Geschichte hören. Nicht unbedingt, ja? Aber weil uns die Geschichte des auserwählten Volkes zeigt, dass Gott wirklich existiert. Und dass der Gott der Bibel der Gott ist, der die Welt in der Hand hat. Auch die moderne Geschichte in der Hand hat. Und so können wir dadurch erkennen, dass die Bibel wahr ist. Im Koran gibt es das alles nicht. Fragen Sie Ihre muslimischen Bekannten. Die können Ihnen nichts von alledem zeigen. Sagen Sie, ja, ich möchte so gerne mal 100 Punkte haben. Sagen Sie das, das ist nicht übertrieben. Ich könnte Ihnen jetzt auch noch 300 Punkte über das erste Kommen von Jesus Christus zeigen. Oder 200 Punkte nur über die erfüllte Prophetie im Buch Daniel. Dann hätten wir jetzt schon mal in dieser Sammlung 650 Punkte zusammen, oder? Dann sagen Sie, ich möchte mal 100 Punkte möchte ich haben. Fragen Sie freundlich, nicht um Menschen in Verlegenheit zu bringen, aber Sie werden einfach sehen, nein, es ist nicht da. Fragen Sie Hinduisten, fragen Sie Buddhisten. Aber auch freundlich und nicht verletzend. Es geht einfach darum zu wissen, gibt es das auch in anderen Religionen? So werden Sie, nein, gibt es nicht. Warum nicht? Ja, jetzt können Sie die Schlussfolgerung ziehen. Das ist für mich völlig klar. Der lebendige Gott spricht zu uns durch die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.